Willkommen zur Sprechzeit, dem Podcast zu Themen und Entwicklungen, die unsere Gäste bewegen. Heute bei uns zu Gast Felix Vogel, seit 2021 Professor für Kunst und Wissen an der Universität Kassel mit einer Zweitmitgliedschaft an der Kunsthochschule und dem Documenta-Institut. Architekturtheoretische Fragestellungen beschäftigen ihn in seiner Arbeit immer wieder. Für Sie am Mikro Klaus Scharke. Herr Vogel, schön, dass Sie heute bei uns zu Gast sind.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, Herr Vogel, also architekturtheoretische Fragestellung ist ein ganz gutes Stichwort von der Anmoderation. Wir wollen heute über das Interim sprechen, also den temporären Theaterbau auf dem Areal der ehemaligen Jägerkaserne, der die notwendige Sanierung des Opernhauses am Friedrichsplatz ermöglicht. Und um das Interim so ein Stück weit einzuordnen, möchte ich hier ganz kurz dazu etwas sagen. Und zwar gibt es in einem 2025 erschienenen Themenheft von Die Deutsche Bühne einen Beitrag von Florian Lutz, dem Intendanten, und der sagte, man stoße bei dem Versuch, Spielpläne und Theaterformen zu entwickeln, die so offen und vielfältig wie die demokratischen Stadtgesellschaften seien, immer wieder an die Grenzen der historischen Theaterräume. Und dann Zitat Florian Lutz: Theaterprogramme aber, die von großen Opern und Konzertformaten über offene Schauspielabende und raumgreifende Tanzperformances bis hin zu Poetry Slams und Technopartys eine zeitgemäße Diversität und Programmatik anstreben und darüber hinaus auch die Weiterentwicklung der verschiedenen künstlerischen Genres begünstigen wollen, würden von Theaterräumen profitieren, die offener und verwandlungsfähiger sind und als multifunktionale Kulturorte mit flexiblen bühnentechnischen Komponenten konzipiert worden. Genau einen solchen Theaterraum gibt es jetzt in Kassel mit dem Interim. Und in der Frühjahrsausgabe der Stadtzeit Kassel Magazins habe ich über dieses Objekt geschrieben und mir kam dabei die Frage in den Sinn, ist das eigentlich Architektur, was da entstanden ist? Und was sagen Sie aus Ihrer Perspektive dazu?
Ist das Architektur, ja. Eine ja, durchaus berechtigte oder auch interessante Frage, die sich, glaube ich, gar nicht so leicht beantworten lässt. Ich habe das Interim auch besucht vor ein paar Wochen, habe eine Führung bekommen von dem technischen Direktor Mario Schomberg, war jetzt leider noch nicht bei einer Inszenierung dort. Aber die Frage, ob es sich um Architektur handelt oder nicht, dann müsste man ja erstmal klären, was ist überhaupt der Begriff von Architektur. Und wenn man dann jetzt ganz weit in der Architekturtheorie zurückgeht, würde sich jetzt so eine Referenz wie Vitruv anbieten, der also im ersten Jahrhundert vor Christus seine Architekturtheorie niedergeschrieben hat, die irgendwie enorm einflussreich war oder vielleicht auch immer noch ist und insbesondere auch immer noch dafür ist, wie wir heute Architektur auffassen oder weshalb so eine Frage überhaupt aufkommen kann, ob sich bei diesem Gebäude um eine Architektur handelt. Und ich habe jetzt hier auch schon so eine Unterscheidung gemacht zwischen Gebäude und Architektur. Und bei Vitruv gibt es eigentlich drei Aspekte, die alle gleichermaßen gewährleistet werden sollen für die Architektur. Das ist die Firmitas, also die Festigkeit, die Utilitas, die Nützlichkeit und Venustas, die Schönheit. Und bei den ersten beiden Begriffen, also Festigkeit und Nützlichkeit, müsste man ja sagen, das ist auf jeden Fall gewährleistet. Also es ist nützlich, ist sogar hochgradig nützlich in der Funktionalität und Modularität. Es ist durch eine gewisse Festigkeit, also Solidität auch gekennzeichnet. Also es steht immer noch nach ein paar Wochen. Es ist sogar irgendwie auch, wenn man irgendwie Festigkeit also im Sinne auch vielleicht von einer, könnte man ja auch im Sinne von einem Nachhaltigkeitsaspekt auch denken. Das kann auch wieder zurückgebaut werden und so weiter, da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Und die Frage ist aber natürlich, gehe ich davon aus, weshalb Sie sich gefragt haben, ob es sich um Architektur handelt oder nicht, eher ist es auch ein schönes Gebäude oder ist es ein repräsentatives Gebäude? Und das ist wahrscheinlich der Knackpunkt, weil wir jetzt von einem Theatergebäude, von einem Opernhaus durch die Architekturgeschichte eine gewisse repräsentative Form erwarten, wenn wir da jetzt irgendwie an das Opernhaus in Sydney denken oder die Opera Garnier in Paris aus dem späten 19. Jahrhundert. Das sind ja alles irgendwie enorme Prestigebauten, die also bis hin zu überhaupt eine Vorstellung von einer bestimmten Stadt prägen. Also wenn wir an Sydney denken, dann denken wir an wahrscheinlich die meisten, ohne jetzt irgendwie Architekturhistorikerin zu sein, denken da an diese Oper. Und jetzt dieses Gebäude hier in Kassel, das sieht ja erstmal relativ generisch aus. Also es ist eine relativ simple, einfache, matt-schwarze Form, die würde da nicht unbedingt, oder würde da nicht Staatstheater Kassel vorn drauf stehen, nicht möglicherweise nicht als Theater erkannt werden würde. Es könnte auch ein, weiß ich nicht, ein Logistikzentrum von Amazon sein. Es könnte eine Serverfarm sein, die ein Datenzentrum beherbergt oder was auch immer, ja. Vielleicht ist es aber auch genau in dieser generischen Form, in dieser Containerhaftigkeit auch ein bestimmter, also eine enorm gegenwärtige Architektur, könnte man auch sagen.
Also wir waren ja bei der Frage, also warum, wie kommt man dazu, sich das zu fragen, ja? Und bei den Recherchen zu dem Artikel und das, was natürlich auch in der Presse berichtet wird, heißt es ja immer, ja klar, wir haben diese Industriearchitektur genutzt, ne? Wir haben einen Modulbau genutzt. Und das ist ja erstmal ist das eine Lagerhalle unterm Strich, ne? Also so ja. von seinem Grundkonzept. Und dann muss man natürlich einen hohen technischen Aufwand betreiben oder einen hohen Innenausbauaufwand betreiben, um dieses Objekt zu dem zu machen, was es dann letztendlich ist. Und das war so ein bisschen meine Fragestellung. Ist Architektur nicht etwas oder lässt das, was man als Architektur betrachtet, nicht über die Art und Weise, wie man jetzt mit Materialien arbeitet, wie man Wände, Decken, sonst Stützen zueinander stellt, Räume entstehen lassen, die sozusagen dann für sich sprechen.
Ich weiß genau, was Sie meinen. Und man könnte es vielleicht sogar noch weiter drehen und sagen, ja, dieses Büro, das es ausgeführt hat, die heißen der Nüssli, das sind so Spezialisten für Eventarchitektur aus der Schweiz, die also beispielsweise auch für irgendwie einen Sprungturm für Olympia bauen oder irgendwie ein temporäres Fußballstadion und so weiter, diese ganzen Dinge machen, die oder Messehallen, glaube ich, auch. Und es sind eigentlich Bauingenieure, die also wirklich eher von der technischen Seite herkommen und denen möglicherweise, also will ich denen gar nicht unterstellen, aber denen ist eher die Funktionalität wichtiger. Und das ist aber für mich auch das Spannende an dem Interim, dass es, mein Eindruck ist, es ist wirklich erstmal von der Funktion her und von der Nutzbarkeit her gedacht worden. Und Sie haben ja eingangs auch Florian Lutz zitiert, der das schon in dem alten oder jetzt gerade irgendwie sanierten oder sich in der Sanierung befindenden Opernhaus er versucht hat, das auch irgendwie auszureizen, was so eine Bühnensituation oder eine Publikumssituation, Trennebühne, Publikum oder die Übergänge und so weiter, das hat er ja auch ausgereizt, aber das hat das Haus und wie ich finde auch irgendwie auf eine sehr anregende Art und Weise, aber da hat die Architektur natürlich gewisse Grenzen aufgezeigt und das war jetzt hier die Chance, das von Anfang an neu zu konzipieren und zu denken, was braucht eigentlich eine avancierte Bühnentechnik für ein Opernhaus heute und wie die Hülle dann aussieht, das ist eine nachgeordnete Rolle, ja.
Sie haben ja gesagt, dass Sie selber eine Führung mit dem technischen Leiter haben und es ist natürlich, das kann man ganz klar sagen, also wir waren auch mal eingeladen zu so einem Baustellen-Event mit Führung, also noch als es noch im Bau war. Es ist eine wahnsinnig komplexe Aufgabe, es ist eine super herausfordernde Aufgabe. Es gibt einen großen Stolz aller derjenigen, die an dieser Aufgabe in dieser Kürze der Zeit gearbeitet haben. Und vielleicht kommen wir nochmal dazu, wie Ihre Wahrnehmung des Objektes sozusagen ist, wenn Sie sich jetzt innerhalb des Interims bewegt haben.
Meine Perspektive ist natürlich die, dass ich eine Führung von einem technischen Leiter bekommen habe ohne und keine Inszenierung gesehen habe. Also ich habe quasi Mein erster Eindruck war der Backstage, ja, und die sicher so anders aussieht, wenn eine Inszenierung stattfindet, weil sie vielleicht bewusst offengelegt wird, aber vielleicht eigentlich auch hinter irgendwelchen Kulissen verschwinden soll und normalerweise ist es nicht zugänglich. Gleichzeitig war mein Eindruck aber dennoch, dass dieses Haus auch durch eine gewisse Offenlegung der Technik charakterisiert ist, also angefangen bei Kabelkanälen, die nicht unter einer Decke liegen, sondern die einfach, die sieht man einfach und die ganze technische Infrastruktur wird offengelegt, nicht verdeckt und damit auch der gewissermaßen vielleicht auch der Illusionsraum des Theaters, der ja sonst vielleicht genau sowas verhindert oder diese Illusion eben nicht stören sollte, offengelegt wird, ja. Und das finde ich eigentlich grundsätzlich, und ich, ist nicht nur ein Aspekt, der jetzt vielleicht aus Kostengründen, das mag sicher auch eine Rolle gespielt haben für ein Interimsgebäude, dass man dann einfach die eine Decke weglässt, unter denen dann Kabel versteckt werden könnten, sondern scheint mir aber auch generell in der Art der Nutzung von Theaterarchitektur, wie sie Florian Lutz, glaube ich, für das er sich interessiert, auch angelegt zu sein, dass eben die Backstage auch sichtbar wird und die ganze technische Infrastruktur.
Eben als Sie gesprochen haben, ist in meinem Kopf das Centre Pompidou aufgeploppt, ja, irgendwo. Die haben ja das sozusagen zum Prinzip gemacht, ne? Genau. Dinge nach, ja, außen zu legen. Also ich meine, lassen sich solche Bögen spannen, wenn man über so ein Thema redet?
Ja, das habe ich mir auch in der Vorbereitung, steht das hier auch auf meinem Zettel, Centre Pompidou. Das ja von Renzo Piano und Richard Rodgers 1977 eröffnet wurde in Paris und nicht nur zu einer kompletten Stadterneuerung von einem ganzen Quartier geführt hat, sondern auch maßgeblich war für das, was wir heute als Museum für Gegenwartskunst verstehen. In die gesamte technische Infrastruktur nach außen gelegt, alles, was sonst irgendwie versteckt geblieben wäre oder irgendwie verkleidet gewesen wäre, traditionell, ist nach außen, um innen eine möglichst große Flexibilität auch zu haben. Rodgers und Piano wiederum beziehen sich auf einen anderen Vorläufer, der hier vielleicht auch noch genannt werden kann, nämlich der Fun Palace von Cedric Bryce, auch eine modulare Struktur, die als irgendwie eine Art Kulturgebäude im weitesten Sinne gedacht war, dass sich unter einer ständigen Veränderung befinden könnte, dass irgendwie sich räumlich adaptiert, dass unterschiedlichen Nutzungen zugeführt werden kann und das auch eher von der Infrastruktur her gedacht war und von einer modularen Nutzung. Und in so einer Tradition sehe ich dann durchaus auch das Interim, gepaart natürlich nochmal mit einer ganz aktuellen Frage der Nachhaltigkeit, also wie man, was heißt es denn überhaupt für einen relativ kurzen Zeitraum, ein Gebäude zu errichten, das eventuell hier in Kassel dann nicht mehr gebraucht wird, wobei ich mir auch gut vorstellen kann, dass es für immer dort bleibt und eine weitere Spielstätte des Theaters oder eine andere Nutzung in Kassel bekommt für den Kultursektor. Und es wäre nicht das erste Gebäude, was als Provisorium errichtet worden ist und eben nicht temporär bleibt, sondern dauerhaft anwesend ist, ja.
Da gibt es ja jetzt ganz viele Ideen und Wahrnehmungen zu. Also erstmal ist es ja grundsätzlich so, okay, Ersatzspielstätte sozusagen für dieses Opernhaus, was jetzt in der Sanierung sich befindet, ne? Dann spekuliert man darauf, dass man dieses Gebäude sozusagen anderen Städten anbieten kann später, ja, weil das Thema Theater ist und Theatersanierung in der Bundesrepublik ein ziemlich großes Thema, ja, ist, ne? Also wir haben ja jetzt, wenn wir das Staatstheater anschauen, Ende der 50er Jahre gebaut und so weiter, da gibt es energetische Themen, da gibt es andere bauliche Themen, ne? Mhm. Und wir haben das ja auch in dem Lutz-Zitat gehört, dass letztendlich man möglicherweise eben auch an die Grenzen kommt und man kann sich natürlich auch fragen, wie das ist, wenn man jetzt so ein Objekt hatte, was quasi im konzeptionell so aufgebaut ist, dass solches Theater, wie Lutz sich das vorstellt, ermöglicht wird. Was machen die denn für Theater, wenn sie ins Opernhaus zurück müssen? Also das ist ja auch eine spannende Frage, die wir jetzt hier natürlich nicht beantworten, ja, können.
Ja, das wäre durchaus denkbar, dass Sie sagen, wir wollen da gar nicht zurück. Wir haben uns da jetzt nicht nur irgendwie dran gewöhnt, sondern wir haben hier vielleicht viel bessere Möglichkeiten. Das vermag ich jetzt gar nicht einzuschätzen. Und es ist ja auch wirklich, mir scheint es viel weniger eine irgendwie schlechte Alternative zu sein, die da jetzt eingerichtet ist, sondern es ist ja auch durch eine enorme, also nicht nur mit was die Bühnentechnik angeht, sondern auch die Ausstattung der etwa irgendwie der Stimmräume und so weiter, die haben schon auch ein hohes Potenzial. Und wie gesagt, also Sie haben es erwähnt, also der technische Leiter hat mir das auch gesagt, dass schon bestimmt manche Theater auch schon angeklopft haben oder das auch besichtigt haben und Interesse signalisiert haben, dass sie das dann gerne später haben möchten. Und vielleicht noch ein weiterer Aspekt, weil Kassel jetzt nicht das einzige Theater ist in Deutschland, das gerade in der Interimsspielstätte spielt oder Überlegungen dazu anstellt. Und es gibt in Stuttgart gibt es eine ähnliche Entwicklung, dass auch ein temporärer Bau entsteht, der aber dann auch nochmal auch modular angelegt ist und so funktionieren soll, dass er dann als Nachnutzung ein ganz neues Stadtquartier eigentlich mit oder da die Entwicklung vorantreibt. Das bin ich jetzt auch mal gespannt, was da auf quasi urbanistischer Stadtentwicklungsperspektive hier in Kassel passiert an diesem Ort und wie da das Staatstheater irgendwie mitwirkt. Und ein anderes, finde ich, weitaus problematischerer Umgang mit einer Interimsspielstätte ist derzeit in Diskussion oder in Planung in Nürnberg, wo die nie fertig gebaute Ruine des Reichsparteitagsgelände der Nazis verwendet wird, um dort quasi die Interimsspielstätte zu bauen und das aber auch mit einer dauerhaften Nutzung für den Kulturbetrieb, für Theater und Musikveranstaltungen. Und wo es durchaus auch eine berechtigte Frage ist, ob das, wie man mit so einer Nazi-Architektur umgeht, ob man als einfach eine aktuelle kulturelle Nutzung weiterführen kann, ob es nicht eigentlich eher eine Gedenkstätte sein soll, also wo dann unterschiedliche Nutzungsaspekte oder unterschiedliche auch politische Verantwortung, Fragen der Erinnerungspolitik und so weiter auftauchen und wo es ich jetzt auf den ersten Blick nicht einleuchtend finde, dass man da ein Opernhaus reinbaut. Ja.
Bei dem, was Sie gerade gesagt haben, da ist mir eine relativ für mich aktuelle Geschichte irgendwie in den Sinn gekommen, dass das ging jetzt durch die Lokalpresse, dass auf dem Areal dieser Jägerkaserne, Kassel war ja Garnisonsstandort, ja. Also historisch gesehen schon mit einer ganz, ganz langen Tradition, was das angeht. Und deswegen gibt es diese Kasernen schon sehr, sehr lange. Andere weniger lang und dann natürlich auch im Zuge der deutschen Wiedervereinigung aufgegeben. Mhm. Da haben wir ja auch prominente Beispiele, wie die Marbachshöhe zum Beispiel. Ja. Und dann war im Bereich der Jägerkaserne ein großes Lager für sogenannte Displaced Persons. Mhm. Ja, also nach dem Zweiten Weltkrieg und da unten, also vorm Interim, steht jetzt auch so eine Gedenkstele oder ein Gedenkstein. Also es ist kein Stein, ne, aber so, dass man einfach diesen Teil der Geschichte halt auch irgendwie nochmal sieht. Und da ist also auch da, weil ich höre so ein bisschen historische Verantwortung sozusagen, ne? Also so, und das war ja auch für diese Menschen eine wahnsinnig schwierige Situation, in diese keiner wollte sie, ne? Man wusste nicht, wo sie hin sollen und so weiter, ne? Und da entsteht jetzt sozusagen sowas Neues. Und der Hinweis in dieser Berichterstattung war auch, dass auch dort in diesem Lager für die Displaced Persons Theater stattgefunden hat.
Interessant.
Ja, also so, das sind so interessante Bezüge, die jetzt quasi erst rausgearbeitet worden sind, nochmal im Nachgang. Und Sie hatten ja auch das Thema Nachhaltigkeit angesprochen und dann auch so das Thema Stadtquartier. Also wie spielt das möglicherweise miteinander? Ich weiß nicht, also wie Ihr Kenntnisstand jetzt zu diesem Projekt ist. Also soweit ich das weiß, ist es eben so, dass natürlich auch, wir haben ja in allen Städten in der Bundesrepublik jetzt letztendlich einen großen Bedarf an Wohnraum. Ja. Ja? Und jetzt ist ja da ein Konstrukt entstanden, wo die städtische Wohnungsbaugesellschaft, GWG, offiziell auch der Bauherr ist, ne, von diesem, also in diesem Kontext. Und die Idee ist ja, wenn das Interim mal verschwinden sollte, dass dann eben auch sozusagen der Weg frei wird für eine weitere Entwicklung dieses Quartiers, wobei es in unmittelbarer Nachbarschaft schon Entwicklung gibt im Bereich Wohnungsbau und so weiter. Und man spricht davon, dass die, also auch durch diesen jetzigen Neubau sozusagen, dort schon eine technische Infrastruktur entwickelt worden ist, auf die man hinterher zurückgreifen kann. Also wie schätzen Sie solche, das ist ja jetzt kein Objekt, was jetzt irgendwie mit einem Fallschirm abgeworfen wird, sondern es ist ja eingebunden in einen städtebaulichen Kontext, wobei man sagen muss, dass manche Objekte genauso wirken, wie ich das eben erzählt habe. Ja. Ne? Also wie schätzen Sie das ein?
Da bin ich, glaube ich, der falsche Gesprächspartner dafür, weil, also einerseits ist das Gebäude natürlich so angelegt durch die Modularität, also das ist alles verschraubt, kann alles wieder auseinandergenommen werden, anders zusammengesetzt werden, aber es gibt natürlich so viele Elemente in diesem Gebäude, dass jetzt, also die ganze Bühnentechnik, damit kann man jetzt nicht einfach ein Wohngebäude draus bauen, ja, das verstehe ich selbst als Nicht-Architekt. Das ist erstmal irgendwie erschlossen. Gleichzeitig denke ich mir, wenn jetzt hier meine Kollegin Gabu Heindl sitzen würde, die würde sich wahrscheinlich nicht für irgendeinen Neubau einsetzen, und da stimme ich ihr auch zu, sondern darauf hinweisen, wie viel Leerstand es in Kassel gibt und wie man hier irgendwie einen bestimmten Leerstand umnutzen sollte und auch als Wohnraum zugänglich machen sollte. Und da denke ich, dass vielleicht das Staatstheater, das Interim des Staatstheaters vielleicht nicht die allererste Adresse ist, an die man denken könnte.
Diese Fragestellung Neubau versus Leerstand, also das wird oder wurde uns ja im Zusammenhang mit dem Interim auch immer so beschrieben, dass es da auch einen intensiven Prozess gab, um zu gucken nach möglichen Immobilien in verschiedenen Arealen, die es halt in der Stadt gibt. Und dann hat man sich dann doch entschlossen, sozusagen dieses Objekt jetzt so umzusetzen. Und Wie schätzen Sie denn die Möglichkeiten ein, auch jetzt ohne Architektur-Spezial-Hintergrund, dass man tatsächlich etwas, so etwas dann wieder nutzen und wieder aufbauen kann an anderer Stelle, weil Sie hatten das eben angesprochen mit der Bühnentechnik, die ja irgendwie sehr, sehr komplex ist, ne? Um sozusagen auch diesen Aspekt der Nachhaltigkeit, der bei diesem Gebäude sehr, sehr natürlich auch rausgearbeitet wird, den tatsächlich halt auch einzulösen, weil wir wissen natürlich auch, dass im Bauen gerne von Nachhaltigkeit gesprochen wird, aber de facto, wenn man vielleicht ein bisschen näher mit der Lupe rangeht, dass das sich dann schon auch sehr, sehr stark relativiert.
Ja, das vermag ich auch nicht richtig einzuschätzen, aber zumindest kann ich es mir gut vorstellen, dass es als weitere Interimstheaterspielstätte an einem anderen Ort relativ einfach aufgebaut werden kann.
Gibt es vielleicht von Ihrer Seite noch Aspekte? Wir haben jetzt ja einen sehr, sehr großen Bogen gespannt, ne? Also bis in die Architekturgeschichte sozusagen. Gibt es von Ihrer Seite noch, also auch vor dem Hintergrund Ihrer Beschäftigung mit solchen Bauten, beziehungsweise auch im Zusammenhang jetzt beispielsweise mit Ihrer Arbeit für das Documenta-Institut, wo Sie sich auch mit Ausstellungsarchitektur beschäftigen und solchen Dingen, gibt es da noch Aspekte, die Sie so auf dem Zettel haben, wo wir vielleicht noch gar nicht dran gedacht haben, in Bezug jetzt auf dieses spezielle Gebäude?
Ja, vielleicht nur, weil Sie jetzt einerseits die Documenta erwähnt haben, da gab es ja auch hin und wieder temporäre Gebäude in ganz Kassel. Also ich denke prominent an das Aue-Pavillon von Lacaton-Vassal bei der Documenta 12 2007. Das ist ja auch bisschen, also sehr warm war im Sommer da drin und dann irgendwie abgebaut wurde. Also da kann man sich sicher auch nochmal über so Nachhaltigkeitsaspekte unterhalten. Generell die ganze Ausstellungsarchitektur unter Nachhaltigkeitsaspekten. Was heißt es, wenn für jede Ausstellung ständig neue Wände gebaut werden, alles, das ganze Material, was da auch verbraucht wird. Da gibt es sicher irgendwie einen Link. Was ich mich jetzt aber eher nochmal gefragt habe im Laufe des Gesprächs, um auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen, ist es Architektur. Die Frage hat sich, glaube ich, früher auch für viele Gebäude gestellt, die wir heute als Klassiker auch empfinden. Insbesondere, Sie haben es auch erwähnt, irgendwie Industriearchitektur, die damals während der industriellen Revolution oftmals als irgendwie hässlich angesehen wurde. Also der Pariser Eiffelturm, der ja auch nur als temporäres Gebäude gedacht war, ist ein Beispiel dafür. Viele Bahnhofsarchitekturen, die wir heute geradezu als erhaben wahrnehmen, waren in der damaligen Gegenwart auch nicht gern gesehen. Und die Frage ist natürlich, ist jetzt so eine Architektur, die vielleicht von vielen nicht als besonders, also zumindest von außen, nicht als besonders hübsch erscheint, kann die auch später mal in 100 Jahren irgendwie einen Status eines architektonischen Klassikers erlangen? Oder sind die ganzen hier Amazon-Logistikzentrum, wird das mal irgendwie eine architekturhistorische Inkunabel? Und ich lache schon hier, weil ich mir selbst gar nicht ganz vorstellen kann, aber sie sind zumindest ein gewisser Ausdruck von gesellschaftlichen Verhältnissen und dafür steht es. Und vielleicht ist dann diese Form der Modularität, der Reduktion, steht vielleicht auch genau für sowas oder spiegelt diese Verhältnisse möglicherweise auch wieder, auch wenn das natürlich kein Logistikzentrum ist, aber es nimmt eine gewisse irgendwie Reminiszenz an diese Form an.
Ja, ja, das wäre jetzt eine interessante Fragestellung, wie dann irgendwelche Archäologen, die dann in 3000 Jahren irgendwie hier graben und möglicherweise auf so ein Objekt stoßen könnten, wie die das dann sehen könnten. Also vielen, vielen Dank. Das ist, finde ich, einen sehr interessanten Aspekt. Nochmal diese, wie kann man das beschreiben? Das ist ja so eine Art Umdeutungsprozess oder sowas, der da über Jahrzehnte, über Jahrhunderte möglicherweise in Gang gekommen ist. Und wir wissen ja auch, dass aus der Architekturgeschichte, dass es da immer wieder solche Objekte gegeben hat, wo erstmal, also so, ich hatte neulich ein Interview zur Rothenberg-Siedlung gemacht hier, und wo es auf der einen Seite große Zustimmung gab, wo es auf der anderen Seite radikale Ablehnung gab, ne, und so welche Stile sozusagen dann bevorzugt sind, was auch wieder Ausdruck von gesellschaftlichen Prioritäten, von Mehrheitsverhältnissen ist, wer kann sozusagen darüber bestimmen, dass bestimmte Dinge getan werden und so weiter. Und das kann man, also das waren solche Aspekte, die wir da diskutiert haben. Und von daher finde ich das einen sehr, sehr interessanten Aspekt, dass Sie das nochmal so eingebracht haben. Also vielleicht auch, also ich interpretiere das jetzt erstmal so, nicht mit einer so einer super vorschnellen, wir neigen ja schon dazu, irgendwie zu sagen, Schublade auf, so ging es mir ja auch. Ne? Ja. Bisschen Schublade auf, ist Architektur, ist keine Architektur, fertig, bin ich mit meiner Einschätzung oder mit meiner Einordnung sozusagen durch. Ne? Und vielleicht ist das ja auch so ein Thema, wo wir insgesamt als Gesellschaft ein bisschen genauer gucken sollten, was uns da begegnet und wie uns das begegnet. Können Sie mit so einer Aussage was anfangen?
Da kann ich unbedingt was damit anfangen, ja. Und was mir jetzt gerade auch noch einfiel, die Frage der Zugänglichkeit, also dass so ein Gebäude vielleicht nicht nur bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse widerspiegelt, sondern möglicherweise ist so ein Gebäude auch in der Reduktion oder Einfachheit auch offener oder integrativer für, weil das Theater, wie wir das sonst kennen, oder die Oper noch viel mehr natürlich auch eine einigermaßen exklusive Veranstaltung ist, ja, und eine bürgerliche Veranstaltung, und genau diese Exklusivität spiegelt sich natürlich auch in dem architektonischen Programm wider. Und es ist eine gewisse, weiß nicht, auch eine Art der Einschüchterungsarchitektur, kann man ja auch so sagen. Also wenn man da mal irgendwie in der Opera Garnier war, das ist total beeindruckend, aber es ist auch auf eine Weise einschüchternd. Und wenn man nicht diesen Habitus besitzt, dass man von klein auf in solchen Gebäuden sich verkehrte, dann mag man sich da vielleicht nicht zu Hause fühlen oder willkommen fühlen. Und das sehe ich durchaus mit so einem Gebäude, das Potenzial, dass da auch weitaus größere Bandbreite oder alle möglichen Gesellschaftsschichten angesprochen werden.
Bis hierher ganz, ganz herzlichen Dank also für diese vielschichtigen Gedanken zu so einem, wie ich es vorhin gesagt habe, einfachen Objekt. Wo wir jetzt gesehen haben, so einfach ist es dann doch nicht. Bei uns war heute in der Sprechzeit zu Gast Felix Vogel, seit 2021 Professor für Kunst und Wissen an der Universität Kassel mit einer Zweitmitgliedschaft an der Kunsthochschule und dem Documenta-Institut, und der sich in seiner Arbeit oft mit architekturtheoretischen Fragestellungen auseinandersetzt. Herr Vogel, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier bei uns zu Gast waren.
Danke für das Gespräch.